In der Stichwahlwoche tauchten leider nochmal unsaubere Flyer auf. Da wurde die Sexualität nochmal thematisiert. Es waren Verunglimpfungsflyer, es waren Fake-Flyer. Ja, ironisch, böswillig, unter der Gürtellinie kommentiert.
Vom Leben und Streben in der Uckermark. Uckertalk. Ein FluxFM Stadt-Land-Podcast mit Danilo Höpfner.
Und wir sind wieder unterwegs in der Uckermark, heute in der 8. größten Stadt Deutschlands. Okay, die einen mischen den Candy-Gag wahrscheinlich, aber noch nicht alle Uckermärker. Tatsächlich ist Templin mit seinen gigantischen 377 Quadratkilometern die 2. größte Stadt Brandenburgs. 15 Stadtteile gehören dazu mit zahlreichen Seen und Wäldern. Und damit landet Templin in den Top 10 auch der größten deutschen Städte. Allerdings nur bei der Fläche. Die Einwohnerzahl liegt bei gerade mal etwas über 15.000. Die Fläche gehört also zu den großen Besonderheiten Templins. Dazu, es ist Kurstadt mit Naturtherme, es hat ein hübsches Rathaus und nennt sich nicht ganz ohne Grund die Perle der Uckermark. Und seit 3 Monaten gibt es hier einen offen schwulen Bürgermeister. Kann das im Jahr 2025 überhaupt noch ein Thema sein? Ja, kann es, denn diese Bürgermeisterwahl und der dazugehörige Wahlkampf haben viel über die Einstellung der Menschen vor Ort gezeigt. Wie offen, wie liberal ist Templin? Das wollen wir uns heute anschauen, nach 3 Monaten im Amt mit dem Bürgermeister der Stadt.
Ja, mein Name ist Christian Hartschiel, ich bin 47 Jahre alt und bin seit 3 Monaten der Bürgermeister der Stadt Templin.
Und damit willkommen bei Uckertalk, dem FluxFM-Podcast aus der Uckermark mit Danilo Höpfner.
Mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, als ich gelesen habe, dass Herr Hartschiel gewonnen hat, weil die AfD ja jetzt als rechtsextremistisch eingestuft worden ist und ich auch einen Bürgermeister dieser Partei ablehnen würde.
Nicht so gut. Sehr enttäuscht. Hier werden bald die Regenbogen fallen. Der Herr Borkert hat besser gemacht.
Sehr knappes Ergebnis. Glück für Herrn Hartschiel, dass sich die Wähler, die sonst die anderen Parteien gewählt hätten, jetzt entschieden haben, vielleicht ihn zu unterstützen.
3 Stimmen waren das, eingefangen direkt nach der Wahl vom SPD-Bürgermeister Christian Hartschiel von den Kollegen des RBB auf den Straßen von Templin. Herr Hartschiel, wenn Sie heute durch Templin gehen, vielleicht auch auf dem Markt oder an der See, und Menschen grüßen Sie, spüren Sie da manchmal, dass Sie nicht nur als Bürgermeister wahrgenommen werden, sondern auch als Symbol für Veränderungen in der Stadt?
Tatsächlich gibt es viele Menschen, die sich jetzt auch noch 3 Monate nach der Wahl sehr freuen, dass ich die Wahl gewonnen habe. Sie bringen mir das auch auf der Straße gegenüber zum Ausdruck. Die älteren Menschen wollen mich dann auch manchmal umarmen und drücken, und so war es heute auch erst wieder. Und ich merke, dass auch in den Sätzen, die dann noch kommen, dass sie sich zwar einerseits für mich freuen, aber andererseits auch sind sie erleichtert, dass ich die Wahlen gewonnen habe, weil ich ja doch auch als Kandidat für andere Dinge stehe als mein Stichwahlgegenkandidat. Und da ist bei vielen auch ein Stück weit Erleichterung da gewesen, auch wenn manche sagen, die Wahlen sind ja doch recht knapp ausgegangen. Es waren ja nur knapp 7% Unterschied zwischen uns beiden. Aber gleichermaßen gibt es auch Leute, die mir auf der Straße sagen, du bist nicht mein Bürgermeister. Und dann laufen die aber dann meistens weiter und ich rufe denen dann aber hinterher, doch, ist schon alles ganz richtig so. Und ja, mir macht's ja auch Spaß. Ist ja auch gut so.
Passiert das oft, dass Sie Menschen auf der Straße ansprechen und sie mit Ablehnung konfrontieren?
Es hat inzwischen abgenommen. Direkt nach der Wahl war es doch häufiger so, dass da noch Sprüche kamen, oder gab sogar im Internet so eine Grafik, eine Karikatur, wo ich mit einem Einhorn mit Regenbogen und so ein Verbotsschild, und dann stand eben drüber nicht mein Bürgermeister. Dann gab es aber eine Gegenbewegung, wo drauf stand genau mein Bürgermeister. Ich nehme die Sachen mit Humor, aber ich hoffe, dass ich natürlich mit meiner Arbeit in den nächsten Jahren auch diese Kritiker überzeugen kann, dass ich der Richtige bin.
Ob bei den Landtagswahlen, den Bundestagswahlen, den Europawahlen, Templin wählt inzwischen tendenziell eher rechts. Es ist die stärkste Partei bei all diesen Wahlen, ausgenommen bei der Oberbürgermeisterwahl. Da haben Sie als schwuler Kandidat das Mandat für die SPD geholt. Wofür steht dieses Ergebnis?
Also ich möchte schon klarstellen, dass die Mehrheit der Wählenden in Templin auch andere Parteien und Kandidaten gewählt haben. Aber ja, es ist zu bemerken, dass die Ergebnisse der AfD im Laufe der letzten Jahre immer weiter angewachsen sind und dass sie jetzt bei den Kommunalwahlen, bei den Landtagswahlen und bei den Bundestagswahlen die Wahlsieger waren. Dass ich jetzt bei den Bürgermeisterwahlen am Ende als Sieger hervorgegangen bin, hat sicherlich viele verschiedene Gründe. Aber einerseits auch, dass ich als Person hauptsächlich aufgetreten bin, mit meinen 17 Jahren Vorerfahrung in der Kommunalpolitik und 2 Jahrzehnten im Ehrenamt, in vielen verschiedenen Vereinen, auch in kirchlichen Strukturen bin ich verwurzelt. Und ich glaube, dass es am Ende dann auch eine Personenwahl war. Und diese Wahl habe ich am Ende für mich dann entschieden. Gleichwohl es auch mehrere Wahlempfehlungen gab. Auch andere Parteien haben sich für mich ausgesprochen. Aber ja.
Dann ist die sexuelle Orientierung ja immer wieder Thema, auch politisches Thema. Es wird dazu benutzt, deshalb wollen wir uns das heute auch nochmal anschauen. Ich bin schwul und das ist gut so, so hat es der ehemalige Berliner Bürgermeister formuliert und damit das Eis gebrochen. Wie lautete Ihr Satz?
Also ich habe mich schon in der 8. Klasse mit 14 Jahren oder vielleicht war ich auch erst 13, ich weiß es nicht, vor dem Sportunterricht, vor der Sporthalle geoutet, vor der Klasse und wenig später dann vor der Familie. Ich musste nie irgendwo öffentlich vor einer Parteiversammlung oder in der Mitarbeiterschaft da mich öffentlich outen mit irgendeinem Slogan oder mit irgendeiner Rede, weil es für mich immer selbstverständlich war, dass ich da dass ich kein verstecktes Leben führe, sondern dass ich da sehr transparent und offen damit umgehe. Und bei den Kommunalwahlen 2019 und auch 2014 zählte ich ja dann auch schon hier in Templin zu den meistgewählten Kommunalpolitikern, sondern auch, weil es eigentlich allgemein bekannt war, dass ich mit einem Mann zusammenlebe, damals noch mein Ehemann, mit dem ich auch immer noch verheiratet, aber inzwischen getrennt lebend bin. Wir waren 2007 das erste gleichgeschlechtliche Männerpaar, also die hier die eingetragene Lebenspartnerschaft im Standesamt begründet haben. Und da war dieses Thema eigentlich über Jahre hinweg nicht mehr die Rede wert. Ich habe auch von 2005 bis 2014 war ich als Vorsitzender eines Vereins für Schwule und Lesben in der Uckermark sehr engagiert. Wir haben über 100 Projekte und Veranstaltungen gemacht, um Vorurteile abzubauen, Berührungsängste zu überwinden und aufzuklären. Auch Schulprojekttage haben wir durchgeführt. Und möchte ich immer ganz gerne erwähnen, seit 20 Jahren wird hier in Templin auch schon die Regenbogenflagge gehisst. Damit fingen wir an unter dem Bürgermeister Schöneich, meinem Vorvorgänger. Und auch unter meinem Vorgänger Herrn Tabert wurde diese Tradition fortgeführt mit der Regenbogenflagge auf dem historischen, also auf dem Marktplatz vor dem historischen Rathaus. Und ich als neuer Bürgermeister werde diese Tradition natürlich auch weiterführen. Ich würde rückblickend feststellen wollen, dass meine sexuelle Orientierung im Wahlkampf selten zur Sprache kam, aber in der Stichwahlwoche tauchten leider nochmal unsaubere Flyer auf, die so aussahen, als wenn sie von mir stammten. Aber da wurde auch die Sexualität nochmal thematisiert. Es waren Verunglimpfungsflyer, es waren Fake-Flyer und da wurden mehrere Fotos, zum Beispiel vom Standesamt und von, wo ich mit Freunden im Urlaub war und mit meinem neuen Partner ein Weihnachtsfoto am Tannenbaum. Diese Fotos wurden dann eben auf diesem Flyer verwendet und ja, ironisch, böswillig unter der Gürtellinie kommentiert. Und wir haben es zur Anzeige gebracht, wir haben die Flyer wieder von den Straßen eingesammelt und die Ermittlungsbehörden ermitteln doch.
Wenn Sie sagen, vor 14 Jahren in der Uckermark, da war ja Coming Out, wie waren denn da die Reaktionen, gerade vom Sportunterricht, wie Sie gesagt haben?
Mit 14 Jahren, also ich war 14 Jahre alt und das liegt schon länger zurück. die Reaktion von den Mitschülern waren unterschiedlich, aber insgesamt wurde es anerkannt und auch wertschätzt, dass ich da so offen und transparent mit umgegangen bin. Und die Reaktionen waren mehrheitlich positiv und deswegen habe ich eben auch als junger Mensch entschieden, dass ich in dieser Art und Weise weitermachen werde. Ich habe nie erkannt, warum ich mich für die sexuelle Ausrichtung verstecken soll, ja, oder da irgendwie ein Doppelleben anfangen soll. Ich weiß aber aus meiner Vereinsarbeit, dass viele andere Menschen sich tatsächlich hier im ländlichen Raum für diesen Weg entschieden haben. Entweder sind sie weggezogen oder haben sich für ein Doppelleben entschieden oder haben eben, wenn sie dann schon in einer Partnerschaft waren, entschieden, dass sie ihr Privatleben sehr versteckt halten. Da gab es auch Berichte von Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiteten, als Lehrer oder Polizisten oder die eben kundenabhängig waren als selbstständige Unternehmer. Und die hatten damals, als wir mit unserem Engagement Ende der 90er, Anfang der 2000er angefangen haben, noch Hemmungen, sozusagen in der Öffentlichkeit sich zu zeigen. Und ich glaube, dass es uns aber hier in der Westuckermark gelungen ist und auch in Prenzlau und in Angermünde mit all den Veranstaltungen und Aktionen, die wir gemacht haben, dass da ein halbwegs offenes Klima für queere Menschen geschaffen werden konnte.
Das ist eine Regenbogenflagge, das ist ja ein kleines Zeichen auch für Diversität. Und das polarisiert offenbar immer noch. Welche Rolle spielt denn sichtbare LSBTI? Identität in der politischen Kultur eines ländlichen Ortes wie Templin?
Die Regenbogenflagge, die wir dann jährlich gehisst haben, die war nie irgendwie ein Streitobjekt. Aber jetzt seit 2 Jahren gab es halt mehrfach die Vorfälle, dass im Jahr 2024 die Regenbogenflagge 2-mal runtergerissen wurde. Und dann hatte der damalige Bürgermeister Herr Tabat gesagt, wir kaufen wieder eine neue und hissen die wieder neu. Und in diesem Jahr, wo ich zum ersten Mal die Regenbogenflagge gehisst habe als neuer Bürgermeister, da wurde die auch einmal runtergerissen oder geklaut. Und jetzt haben wir dann nochmal eine neue bestellt und wieder hochgezogen. Also ich werde mit dieser 20 Jahre alten Tradition dann auch nicht brechen, sondern ich werde natürlich die Regenbogenflaggenhissung fortführen, so wie es hier in anderen Städten und beim Landkreis Uckermark auch fortgeführt, also gemacht wird. So machen wir es in Templin natürlich auch weiterhin. Aber es gibt auch Bürger, die zu mir ins Büro kommen oder die dann eben auch E-Mails schreiben und sagen, wie lange muss die noch hängen? Kann da jetzt nicht wieder die Stadtflagge hängen oder eine Friedensfahne oder irgendeine andere Flagge, die Brandenburg-Flagge? Und ich erkläre dann den Bürgern natürlich auch geduldig, warum wir es machen und dass es für manche Menschen doch immer noch ein wichtiges Zeichen ist.
Wie ist Ihnen das gelungen?
Also ich denke, dass uns gelungen ist in den letzten Jahren, den Bürgern auch zu vermitteln, dass es queere Menschen in jedem Verein, in jedem Straßenzug, in jedem Ortsteil, in jedem Dorf, in jeder Firma gibt, auch in der Verwandtschaft. Und dass mir immer wichtig war, auch diesen Leuten zu zeigen, dass sie Teil der Gesellschaft sind, so wie alle anderen auch. Und dass wir nicht akzeptieren, wenn Leute ausgegrenzt oder benachteiligt werden aufgrund von ihrer sexuellen Identität. Und ich gehe mit meinem aktuellen Lebenspartner, den ich jetzt seit einem jetzt schon fast seit anderthalb Jahren habe. Wir nehmen ganz selbstverständlich an öffentlichen Veranstaltungen als Paar teil und wir leben nach außen hin auch transparent. Also soweit wie möglich versuchen wir eben auch Transparenz herzustellen, gleichwohl ich angehalten bin, immer auch ein bisschen als Mandatsträger aufzupassen, dass ich nicht zu viel von meinem Privatleben preisgebe, auch aus Sicherheitsgründen. Aber wir verstecken uns nicht und wir versuchen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auch daran gewöhnen, dass sie einen homosexuellen Bürgermeister haben, der seinen Partner immer an seiner Seite hat. Und ich bin meinem Partner auch sehr dankbar dafür, dass er mich da auch im Wahlkampf sehr unterstützt hat und auch jetzt manche Termine mit mir wahrnimmt, wenn es dann so ist. Also wenn es nicht erforderlich ist, aber manche Kulturveranstaltungen oder Feste und so, da gehen wir dann gemeinsam hin.
Sie beschreiben da ein ganz großes Grundsatzproblem. Wenn Sie mal persönlich einschätzen, auf einer Skala von 1 sehr wenig bis 10 sehr stark, wie offen ist die Uckermark gegenüber Menschen mit anderer sexueller Identität oder Hautfarbe oder Religion?
Der Uckermärker Bürger, die uckermärkische Bürgerin, die ist, also wir sagen ja immer, dass die recht gleichgültig sind gegenüber Menschen, die von woanders hierher kommen, gegenüber neuen Nachbarn. Und ich sage immer, wir haben genug Platz für alle und hier lässt jeder jeden irgendwie so leben, wie er will. Und ich glaube, dass es auch in den letzten Jahren so war und wir einen Beitrag leisten konnten, auch mit unserer ehrenamtlichen Arbeit des Vereins UMQueer e.V. Und jetzt gibt es ja noch andere Projekte in Prenzlau oder auch in Angermünde und in Schwedt, dass genau diese nicht Neutralität, aber diese Gleichgültigkeit, dass die wenigstens fortbesteht. Gleichwohl wir merken, dass immer mehr jetzt eben durch politisch angeheizte Diskussionen diese Thema queere Menschen oder queere Gesellschaft, also ja, dass sich da immer mehr Leute auch wieder dran reiben. Da waren wir schon mal weiter. Und ich beobachte so ein bisschen auch eine Rückwärtsentwicklung. Und da halte ich es auch für notwendig, dass die Aktivisten, dass die Menschen, die eben für eine vielfältige Gesellschaft, für eine weltoffene, tolerante Gesellschaft, dass die, die sich dafür einsetzen und stark machen, dass die jetzt wieder auch ein bisschen lauter werden. Der Uckermärker, die Uckermärkerinnen an sich, die sind leidenschaftslos, sage ich vielleicht besser formuliert, bei diesem Thema. Und wir hatten aber auch tolle Begegnungen, wenn wir Veranstaltungen organisiert haben, dass da eben auch Menschen kamen, die gesagt haben, jetzt wollen sie auch mal dazukommen. Also ob es jetzt Filmvorführungen waren oder Tanzabende oder eben bei unseren Schulprojekten sind wir auch auf interessierte Schüler gestoßen, die dann eben auch sehr offen, sehr direkt auch Fragen gestellt haben, um eben ihren Wissensdurst zu stillen. Und es gab selten Gegenwehr. Im Gegenteil, wir wurden durchaus auch für dieses Engagement gelobt und hatten viele Unterstützer und Verbündete. Ich kann mich noch erinnern, dass wir mal eine Gedenktafel für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus für die Gedenkstätte Ravensbrück gestiftet haben. Und da kamen innerhalb von wenigen Wochen 2.500 Euro Spendengelder zusammen aus der Region Templin-Lüchen, auch viel aus bürgerschaftlichen Kreisen. Und es hat mich doch sehr positiv gestimmt, dass da eben auch die Menschen da solche Projekte unterstützen. Thema Integration haben wir jetzt in den letzten Monaten nochmal auch selber ein wenig Revue passieren lassen, weil seit 2015 sind ja nun 10 Jahre vergangen, wo hier auch die ersten Flüchtlinge aus dem Bereich Afghanistan, Syrien, Irak, Iran, afrikanische Staaten und so weiter ankamen. Vorher hatte unsere Stadt da weniger Erfahrung, außer in den 90er Jahren, denn die Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetrepublik oder eben auch vietnamesische Mitbürger, die noch aus DDR-Zeiten quasi hier verblieben sind. Aktuell habe ich Einwohner aus 67 Nationen in unserer Stadt Templin, die hier leben. Und ich sage immer wieder, auch jetzt so rückblickend in den letzten 10 Jahren, gab es keine nennenswerten Zwischenfälle, sondern es ist eigentlich gelungen, dass wir nebeneinander und miteinander zusammen hier in der gleichen Stadt leben. Und wir haben viele Bereiche, wo die Bürger inzwischen erkennen, dass wir froh sein können, dass wir Menschen aus anderen Regionen haben, die hier zu uns kommen, um hier zu arbeiten. Da fällt mir zuerst unser Sana-Krankenhaus ein, wo ungefähr die Hälfte der Belegschaft schon auch nicht deutsche Wurzeln hat. Wir haben hier das Ahornsee-Hotel, das größte Hotel Brandenburgs, aktuell 170 Mitarbeiter und davon aus 37 verschiedenen Nationen. Auch die neuen Azubis, die da jetzt immer wieder kommen, sind zum Teil aus Vietnam oder vom afrikanischen Kontinent oder Südamerika und so weiter. Also unsere Stadt, die ja auch vom Tourismus und vom Fremdenverkehr lebt, wir sind eigentlich, wir können froh sein, dass wir eine weltoffene und gastfreundliche Kurstadt sind. Und als Bürgermeister möchte ich natürlich auch dafür Sorge tragen, dass wir es auch bleiben und dass sich alle Menschen hier willkommen fühlen, die zu uns kommen und sich hier einbringen wollen.
Sie haben anfangs Ihren AfD-Gegenkandidaten angesprochen. Wie ist das aktuell während dieser dreimonatigen Amtszeit? Wie stark verknüpft die Opposition Kritik an ihrer Arbeit mit ihrer sexuellen Orientierung?
In der Amtszeit habe ich jetzt noch nichts wahrgenommen, dass sich da die AfD-Kollegen daran reiben, dass ich ein homosexueller Bürgermeister bin. Ich würde auch nicht immer darauf reduzieren wollen. Ich bin halt ein Bürgermeister, der nicht von der AfD kommt und es gefällt vielleicht den Kollegen dann weniger. Aber sie müssen ja auch erkennen, dass sie sich mit den Gegebenheiten abfinden müssen. Ich bin für 8 Jahre gewählt und der Fraktionsvorsitzende hatte mir eigentlich auch am Tag meines Amtseides in der Stadtvorstandsversammlung dann auch als erster gratuliert und einen Blumenstrauß überreicht und hatte dann gesagt, jetzt ziehen wir einen Strich hinter dem doch recht harten Wahlkampf, der zuletzt ja dann auch sehr rau wurde vom Tonfall her und auch unter die Gürtellinie ging. Und er wollte dann mit mir gemeinsam nach vorne blicken und hatte gehofft, dass es eine gute Zusammenarbeit geben wird. Und gleichzeitig haben aber AfD-Kreise dann nun einen Wahleinspruch auf den Weg gebracht. Der wurde von der Mehrheit der Stadtverordneten dann allerdings abgelehnt. Und jetzt wird diese Ablehnung des Wahleinspruches vom Verwaltungsgericht nochmal beklagt und muss von rechtlicher Seite dann geprüft werden. Bin ich überrascht, dass einerseits gratuliert wird zur gewonnenen Wahl und gute Zusammenarbeit gewünscht wird, gleichzeitig aber AfD-Kreise dann wieder versuchen, die Wahl als ungültig hinzustellen, Misstrauen zu streuen, dass die Wahlvorstände ihre Arbeit gewissenhaft und korrekt gemacht haben und der Verwaltung zu unterstellen, dass sie einzelne Kandidaten unterstützt und bevorzugt hat und dem AfD-Kandidaten Steine in den Weg gelegt wurden. Also das finde ich ein bisschen schwierig. Ich kann es nicht nachvollziehen und denke auch, dass mit dieser Argumentation, dass da die Gerichtsentscheidung eindeutig sein wird. Aber die überlassen wir natürlich den Gerichten, zu welchem Ergebnis sie kommen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Aussage, dass wir ordentlich und sachorientiert zum Wohle unserer Stadt und der Bürger zusammenarbeiten, dass dieser Aussage eben auch Taten folgen und dass es nicht eigentlich dann im Nachgang wieder ad absurdum gestellt wird und genau das Gegenteilige gemacht wird. Aber meine Homosexualität ist, glaube ich, spielt keine Rolle. Und ich strecke allen auch immer wieder die Hand aus und ich sage ganz deutlich, als Bürgermeister steht meine Tür auch für jedermann offen, für jeden Unternehmer, für jeden Bürger, egal wen er bei der letzten Wahl gewählt hat, ist auch meine Verpflichtung als Wahlbeamter. Ich muss da auch neutral auf die Menschen zugehen und mache ich auch. Und ich hatte jetzt jüngst einen Fall, dass ein Unternehmer ein Firmenjubiläum hatte, dem habe ich selbstverständlich mit einer Urkunde auch gratuliert, auch ein Anschreiben dazu gepackt und derjenige hatte sich dann jetzt bei mir bedankt und hat aber dann auch zum Ausdruck gebracht, dass er überrascht war, weil er sich ja auch für die AfD engagiert. Es war mir aber auch bewusst, aber ich habe ihm klar gemacht, dass ich da keinen Unterschied mache, weil in seiner unternehmerischen Tätigkeit, dafür habe ich ihm halt meine Wertschätzung entgegengebracht und ich weiß auch, dass er schwierige Zeiten durchgemacht hat und ich habe dann im Anschreiben auch formuliert, dass ich anerkenne, dass er da durchgehalten hat und für mich ist es eigentlich selbstverständlich, dass ich ihm dann auch zu seinem Firmenjubiläum gratuliere. Aber es zeigt, dass bei ihm vielleicht eine andere Denkweise da war. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit vielleicht in den nächsten Jahren auch manche Menschen, die bei der AfD das Kreuz gemacht haben, aus welchen Gründen auch immer, oder die sich für die AfD engagieren, dass ich da auch schaffe, dass sie vielleicht dass sie ein wenig nachdenken und vielleicht merken, dass sich die Fronten unnötig verhärtet haben. Nicht bei allen Sachen liegen wir weit auseinander, wie wir bei der Kommunal-, also auch im Wahlkampf festgestellt haben. Auf kommunaler Ebene verfolgt man vielleicht zum Teil auch ähnliche Ziele. Aber wenn es um gesellschaftliche Werte geht und so weiter, da liegen wir dann manchmal doch sehr weit auseinander. Und da diese Sachen werde ich auch immer wieder betonen. Aber in der Kommunalpolitik bin ich als Bürgermeister natürlich auch angehalten, mit allen Fraktionen gleichermaßen ordentlich zusammenzuarbeiten. Und wenn Stadtverordnete mehrheitlich auch AfD-Anträge beschließen, dann ist der Bürgermeister natürlich an die Umsetzung dieser Anträge gebunden. Und da sehe ich auch, das ist für mich selbstverständlich.
Diese Flut von Hass, verbunden mit Fake News und persönlichen Verleumdungen, das ist etwas, was viele von der Politik fernhält, abschreckt oder auch aufgeben lässt. Das bekannteste Beispiel hier wäre Ihr SPD-Kollege Kevin Kühnert. Waren Sie in Ihrer Zeit als Kommunalpolitiker auch schon mal kurz davor zu sagen, bisher, nicht weiter? Wo liegen denn da Ihre persönlichen Schmerzgrenzen?
Also es gab sicherlich Jahre, die waren schwierig, insbesondere ab 2015, 2016. Der damalige Bürgermeister hatte mich gebeten, dass ich mich als Mensch, der in 11 Vereinen Mitglied war, einbringe beim Thema Integration und eine Brücke baue hin zum Ehrenamt, dass eben auch die Vereine mithelfen, die Menschen mit Migrationshintergrund zu integrieren. Und dann war ich da tatsächlich einigen Anfeindungen ausgesetzt, nicht nur im Internet, sondern eben auch auf der Straße, musste ich dann auch mehrfach Anzeigen auf den Weg bringen. Und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich mich ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe, dass ich mein Privatleben dann auch in andere Städte verlegt habe, weil das mich doch schon ein Stück weit enttäuscht hatte. Irgendwann hat sich's auch wieder beruhigt, dennoch weiß ich aus Erfahrung, weil ich ja immer auch Kommunalwahlkandidaten gesucht habe vor den Wahlen, auch in meiner beruflichen Tätigkeit später als Regionalgeschäftsführer der SPD Brandenburg, da war ich ja verantwortlich für den Nordosten, also Bahn im Uckermark und so weiter. Und da habe ich manchmal bis zu 60 Gespräche geführt und da war dann immer wieder auch Thema, dass manche Menschen, die wir befragt haben, ob sie für uns kandidieren wollen würden, dass sie da Sorge hatten, dass sie dann eben für bestimmte Entscheidungen, die man trifft, angefeindet werden oder sich rechtfertigen müssten. Und viele Menschen haben ja auch beobachtet, dass der generelle Diskussionston einfach auch rauer in den letzten 10 Jahren geworden ist. Und da sage ich auch ganz deutlich, dazu hat auch die AfD beigetragen, dass eben manche Diskussionen härter geführt wurden in der Vergangenheit als vielleicht in den Jahren davor. Ich kann nachvollziehen, dass Leute sagen, sie wollen es sich nicht antun, weil oftmals dann ja auch die Familie in Sippenhaft genommen wird und dass da eben auch Freunde und so weiter dann drunter leiden, wenn so Kommunalpolitiker unter Beschuss geraten, gerade auch Mandatsträger, also auch Amtsträger, Bürgermeister. Es gibt ja tatsächlich, wie Sie sagen, schon einige Beispiele, wo dann auch Bürgermeisterkollegen sagen, sie geben auf oder sie werden nicht wieder antreten oder sie beenden ihre Amtszeit vorzeitig, weil sie einfach sich dem Ganzen nicht mehr aussetzen wollen. Da habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, da braucht in meinem Fall niemand drauf spekulieren. Ich werde die 8 Jahre durchhalten, ich werde versuchen, gesund zu bleiben. Und ich sag mal, da waren die letzten Jahre für mich auch eine gute Schule, dass man da auch ein bisschen dickes Fell mitbringen muss. Aber ich sage immer wieder ganz deutlich, ich werde bestimmte Grenzüberschreitungen oder Dinge, die absolut nicht gehen, nicht akzeptieren. Ich werde mich auch immer schützend vor meine Kollegen stellen oder auch vor meine Verwaltungsmitarbeiter. Da müssen wir dann auch immer wieder uns solidarisieren. Und das ist in meinem Fall ja auch so gewesen, als im Wahlkampf diese sehr unschönen, negativen Fake-Flyer verteilt wurden auf den Straßen und in Briefkästen, wo Fotos aus meinem privaten Umfeld, also vom Standesamt-Termin mit meinem damaligen Ehemann oder mit meinem späteren Partner jetzt vom Weihnachtsbaum oder wo ich mit Freunden im Urlaub war, da wurden ja dann eben diese Fotos auch auf dem Flyer so böswillig kommentiert unter der Gürtellinie. Dann gab es noch ein Plakat in meinem Wahlkampf, wo ich als Freund der Familien mit Kindern inszeniert habe, sagen wir mal so, aber letztendlich basierte das ja auch auf meinem eigenen Engagement in den letzten Jahren für Netzwerk Gesunde Kinder und andere Einrichtungen. Und da wurde dieses Plakat, dieses Motiv auch negativ kommentiert mit: Ich bin schwul und habe keine Kinder, deswegen nehme ich deine. Es hat mich schon diese ganze Aktion mit dem Fake Flyer hat mich schon sehr getroffen, hat mich auch Energien und Zeit gekostet, aber ich habe das natürlich ganz konsequent zur Anzeige gebracht und die Ermittlungsbehörden sind noch am Ermitteln. Aber da ist nämlich auch ein Effekt gewesen, den ich dann auch bemerkt habe. Es gab viele Menschen, die zu mir kamen, auch insbesondere ältere Menschen, und die dann ganz empört auf diese Flyer und so reagiert haben und gesagt haben, das lässt du dir aber bitte nicht gefallen, da musst du jetzt eine Anzeige machen. Und dann konnte ich denen immer sagen, dass ich das schon zur Anzeige gebracht habe und dass auch die Internetseite innerhalb von wenigen Stunden gesperrt werden konnte. Also da habe ich eine Solidarität erfahren, die mich durch diese harte Woche dann auch durchgetragen hat. Aber ich war dann auch sehr froh, dass dann der Wahlkampf zu Ende war. Und ich glaube, dass manch andere da vielleicht nicht so ruhig geblieben wären, in der Reaktion.
Eine Frage, die ich Ihnen gegen Ende unbedingt stellen will, auch weil das Thema uns Medien ja immer besonders interessiert, das Persönliche. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Ihre Sexualität in öffentlichen Briefings oder in Medien thematisiert wird, wie jetzt auch hier bei Flux FM? Wie fühlt sich das für Sie an? Ist das okay? Auf der einen Seite, weil diese Sensibilisierung der Öffentlichkeit ja nach wie vor notwendig ist, oder reduziert das zu stark auf etwas, was eigentlich privat ist und auch so behandelt werden sollte?
Ich habe als junger Mensch bei meinem Outing in der 8. Klasse überwiegend positive Reaktionen und freundliche Reaktionen erlebt, und das hat mich eigentlich darin immer bestärkt, nie daraus ein Hehl zu machen, immer den Leuten, die vielleicht Vorurteile haben, auch den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem man gar nicht erst eine Angriffsfläche bietet, indem man womöglich Dinge versteckt oder so das Gefühl hat, man müsste irgendwelche Dinge verstecken. Für mich ist seit Jahrzehnten selbstverständlich, dass ich mit einem Mann zusammenlebe, der auch überall mit dabei ist, also nicht mehr mein Ehemann, aber jetzt mein neuer Partner. Also ich meine jetzt ein Mann, nicht der eine Mann. Und ich glaube, es ist weiterhin notwendig, dass man diese Selbstverständlichkeit auch lebt. Insbesondere Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, also die markante Berufe haben, die vielleicht auch eine Vorbildfunktion für junge Menschen haben, dass die eben sich nicht verstecken. Aber natürlich ist es der Preis, dass man dann vielleicht auch aus dem Privatleben zu viel preisgibt. Und ich weiß von anderen Freunden, die auch in öffentlichen Bereichen arbeiten, dass die dazu nicht bereit sind. Die sagen, Privatleben hinter der eigenen Wohnungstür geht niemandem etwas an. Die fühlen sich dann vielleicht auch hier in so einer kleinen Stadt beobachtet, wenn sie dann mit dem Partner auf der Straße spazieren gehen oder irgendwo essen gehen. Aber da gab es, ich sag mal, in den 90er Jahren noch andere Zeiten, wo wirklich man sich dann noch mehr beobachtet gefühlt hat. Aber ich glaube, da haben wir uns weiterentwickelt, die Gesellschaft an sich, dass jetzt nicht mehr so genau hingeguckt wird ich fühle mich jedenfalls nicht mehr so sehr beobachtet. Mein Partner, der musste sich jetzt erstmal an diese Rolle gewöhnen. Braucht da auch noch so seine Zeit. Ich finde es wichtig, dass weiterhin immer noch diese queeren Themen aufgerufen werden, dass man zur Kenntnis nimmt, dass es noch nicht die absolute Gleichbehandlung gibt, dass es immer noch auch Menschen gibt, die sich für ein Doppelleben entscheiden, aus verschiedenen Gründen, beruflich oder eben auch privat. Und dass es auch sehr viele Menschen gibt, die unglücklich sind, also die dann mit Tabletten und Depression und Alkohol sich da irgendwie aus der Situation flüchten oder dass die eben Parallelwelten aufbauen, dass sie eben ihr Leben in Berlin in irgendwelchen Clubs ausleben, aber hier in einer Kleinstadt dann wieder eine Parallelwelt haben. Und das zieht sich, glaube ich, quer durch alle Generationen. Ich habe da aus eigener ehrenamtlichen Erfahrung heraus ja mehrere Beispiele erlebt in den 10 Jahren, wo auch sehr, also Menschen in sehr fortgeschrittenem Alter dann vor meinem Haus standen und bitterlich geweint haben, weil ihnen klar geworden ist, dass sie eigentlich ihr Leben lang nur eine Lüge gelebt haben und aber die Zeit dann nicht wieder zurückdrehen konnten. Und wir werden hier mit den Aktionen und der Regenbogenflaggenhissung auch weitermachen, um diesen Menschen immer wieder auch Mut zu machen, den Schritt zu gehen, ein offenes Leben zu führen, sich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sehen und sich nicht ausgrenzen zu lassen und auch nicht sich minderwertig zu fühlen. Gerade die junge Generation muss diese Botschaft lernen, weil sie ja nun heutzutage wieder erleben, dass doch über queere Menschen und über Regenbogenflaggen heftigst diskutiert wird, dass die auch Zielscheibe sind von Angriffen und Verspottungen und so weiter. Und es könnte vielleicht aus meiner Sicht dazu beitragen, dass junge Menschen jetzt wieder eher vorsichtiger werden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie bisexuell oder homosexuell sind oder eben auch sogar transsexuell. Da habe ich aktuell den Eindruck, dass bei allem, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, in der bundesweiten und europäischen Diskussion, dass da jetzt aktuell wieder ein Umfeld wächst, wo Leute vielleicht gerade hier im ländlichen Raum etwas vorsichtiger geworden sind. Und es ist eigentlich bedauerlich, dass wir da wieder einen Rückschritt haben. Und deshalb will ich als Vorbild, als Bürgermeister da sehr offen und offensiv auch unterwegs sein.
Wenn Sie dann in 5 Jahren zurückblicken, welche Spuren wollen Sie hinterlassen haben in Templin in puncto Akzeptanz, Demokratie und Zusammenhalt jenseits der reinen Verwaltungsarbeit?
Warum mit 5 Jahren? Ich bin für 8 Jahre gewählt.
Dann sagen wir in 8 Jahren.
Ich habe ja im Wahlkampf umfangreich in meinem Wahlprogramm aufgezeigt, welche Ziele wir als Stadt in den nächsten 10 Jahren verfolgen wollen, wofür ich auch stehe, auch wofür ich gesellschaftlich stehe. Und wenn man dann nach 8 Jahren zurückblickt und sagt, ich bin von diesen Zielen nicht allzu weit abgewichen und ich habe davon auch einiges mit Partnern zusammen umsetzen können, ich glaube, dann bin ich recht zufrieden. Meine Wahrnehmung jetzt nach 3 Monaten im Amt ist, dass ich tagtäglich auch damit beschäftigt und gebunden bin, dass der ganze Laden überhaupt am Laufen bleibt. Und ich glaube, dass die Bürger auch nicht so viel erwarten, dass sich alles verändert, dass ganz viele neue Sachen jetzt plötzlich angeschoben werden und dass es irgendwie eine riesen spürbare Veränderung gibt, sondern die sind auch manchmal froh und dankbar, wenn einfach nur alles funktioniert, wenn es läuft, wenn die Dinge, die wir in den letzten Jahren erreicht haben, auch bewahrt bleiben und verteidigt werden und gesichert werden für die nächste Generation, für die Zukunft. Und wenn mir das tatsächlich in den 8 Jahren gelungen ist, dann bin ich recht zufrieden. Wenn ich noch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein paar Zeichen setzen konnte, die dauerhaft bleiben, vielleicht auch Dinge initiieren konnte, vielleicht auch mir gelungen ist, die Spaltung in der Gesellschaft wieder ein Stück weit zu überwinden und die Risse zu kitten, dann bin ich auch sehr zufrieden.
Christian Hartfehl war das, Bürgermeister der SPD in Templin. Mehr in den Shownotes dieser Ausgabe. Und das war Uckertalk heute aus Templin. Die gesamte Staffel Uckertalk findet ihr über dort, wo es Podcasts gibt und natürlich immer auf fluxfm.de. Danke fürs Dabeisein und eine gute Zeit.
Vom Leben und Streben in der Uckermark. Uckertalk. Ein FluxFM Stadt-Land-Podcast mit Danilo Höpfner. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.